Ich finde es mega toll, dass auch der Michael Sieber heute Morgen da ist. Er ist Pastor von der Baptistengemeinde in Bülach und hat an der Einweihung nicht dabei sein und hat gefunden, er kann unsere Räume heute Morgen anschauen. Ganz herzlich willkommen an dir, Michael. Mega schön, dass wir so einen schönen Kontakt haben miteinander da, mit der Baptistengemeinde, aber auch mit den anderen Freikirchen in Bülach besonders. Schön. Ja, die meisten von uns, wenn ich so die Runde blicke, haben doch schon das ein oder andere Jahrli Lebenserfahrung. Und doch müssen wir sagen, immer wieder begegnet uns Neuland. Neuland, oder? Sachen, die wir noch nie gemacht haben, erlebt haben. Oh, stimmt schon, oder? Also, wir können ja mal einen Test machen. Ich würde mal gerne ein bisschen aktivieren. Ich mache jetzt mal ein paar Aussagen, also ganz harmlose. Und ihr dürft, wenn die Aussage für euch zutrifft, dürft ihr, wir nicht, aber dürft die Hand aufheben. Also, fangen wir mal an. Die erste Aussage. Ich bin noch nie in einem Land gewesen, wo ich Muttersprache, also die Landessprache davon nicht verstanden habe. Wer trifft das zu? Ah, doch ein paar, hä? Gut. Dann, ich bin noch nie südlich vom Äquator gewesen, hä? So bei Kenia geht das durch. Wer ist noch nie südlich vom Äquator gewesen? Ui, da hat es aber einige. He? Neuland, potenziell. Dann, ich bin noch nie länger als 2 Monate am Stück im Ausland gewesen. Ah, ja gut, in der Schweiz ist es so schön, da muss man nicht so lange ins Ausland. Dann, nächste Aussage, ich habe noch nie einen engeren Kontakt gehabt mit einem Menschen aus einer anderen Kultur oder Religion. Engerer Kontakt, so ein bisschen. Wer trifft das zu? Ja, super, die meisten. Dann noch das Letzte. Ich habe noch nie etwas gegessen, wo ich nicht gewusst habe, was es ist. aber doch einige haben etwas gegessen, wo sie nicht gewusst haben, was es ist. He? Wow, also ich werde hoffentlich auch nie etwas essen, wenn ich nicht weiss, was es ist. Ich bin sehr heikel. Und auch im Blick auf Neuland im Glauben. Also es gibt auch in Bezug auf den Glauben Neuland, wo wir noch nicht betreten haben. Ich möchte einfach mal so ein bisschen Möglichkeit aufzählen. Vielleicht gilt für einige von uns, ich habe noch nie bewusst, Jesus betet kaum durch mein Leben. Oder vielleicht gilt für jemanden, ich habe noch nie die ganze Bibel von A bis Z durchgelesen. Vielleicht ist man dann beim Levitikus, im 3. Mose stecken geblieben, was so ätzend geworden ist mit diesen Gesetzen. Und ja, ich weiß nicht. Oder zum Beispiel gilt vielleicht, ich habe noch nie jemandem von Jesus erzählt. Könnte auch sein. Oder ich habe noch nie erlebt, wie ich jemanden über die Schwelle führen durfte, zum Glauben, mit einem Gebet. Könnte auch Neuland sein. Oder vielleicht könnte auch Neuland sein, ich habe noch nie müssen leiden, weil ich Christ bin. Könnte auch möglich sein. Wisst ihr, was die Apostelgeschichte kennzeichnet? In dieser Serie, wo wir da durchgehen, finde ich recht interessant. Die Apostelgeschichte ist kennzeichnet, gläubige Menschen sind ständig dran, Neuland zu entdecken. Immer und immer wieder, von der ersten Seite bis zur letzten praktisch, immer kommen sie wieder auf Neuland und erleben dabei Gottes gewaltige Kraft. Und ich habe mir überlegt, könnte das einen Zusammenhang haben? Neuland einnehmen und Gottes gewaltige Kraft erleben. Und dann haben wir auch überlegt, könnte es vielleicht sein, dass wir Gottes gewaltige Kraft nicht so viel erleben, wenn es dann so ist, weil wir wenig Neuland einnehmen. Weil wir vor allem ein bisschen das machen, was wir immer machen. Die ersten Christen, die haben Neuland betreten, das wir nur vom Lesen her in der Bibel kennen. Ich habe mir nochmal die Apostelgeschichte gelesen. Und wieso eigentlich? Wieso ist es bei uns so? Und wir haben ja den gleichen Gott. Warum haben wir gewisses Neuland dann bis jetzt nicht betreten? Oder mindestens mal probiert? Ich habe das Gefühl, dass uns manchmal Sachen im Weg stehen. Hindernis. Das Hindernis kann sein, zum Beispiel Angst vor dem Unbekannten. Oder Angst vor Reaktionen von anderen Menschen. Oder einfach auch so Sicherheitsdenken, was Hindernis ist. Man macht vor allem das, wo man merkt, das kommt gut und das andere nicht. Vielleicht steht uns manchmal auch das Verständnis im Weg, was wir uns vorstellen, was Gott noch tut oder eben auch nicht mehr. Im heutigen Abschnitt geht es um Neuland. Und ich hoffe so fest, dass uns das ermutigt, uns selber auch zu überlegen, wo bei uns Neuland vor der Tür steht, wo wir entdecken und einnehmen. Der Barnabas, und der Paulus, die sind ja gestartet zu einer Missionsreise. Und Antiochia, da sind sie gestartet. Haben wir schon gesehen, ausgesendet. Dann sind sie auf Zypern. Das ist die Heimatinsel von Barnabas gewesen. Von dort sind sie dann weitergefahren auf Perge, heutige Südtürkei, dann Antiochia und dann sind sie auf Ikonien gekommen. Und dort steigen wir jetzt ein mit dem ersten Vers aus dem 14. Kapitel. Da heißt es, es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge, sowohl von Juden als auch von Griechen, glaubte. Also die beiden Herren, die sind das erste Mal in ihrem Leben auf Ikonion, in die Stadt gekommen, sind dort in die Synagoge und alles war neu für die. Neuland, sie waren noch nie dort. Und dann haben die derart geredet, dass eine grosse Menge an Juden und Griechen zum Glauben gekommen ist. Also die Botschaft, die hat voll eingeschlagen. Und wir können davon ausgehen, dass das dort wirklich unberührt zu lang war im Blick auf den christlichen Glauben. Und das hat so eingeschlagen. Wie haben denn die geredet, habe ich mir überlegt. Was haben denn die gemacht? Sie haben mit Vollmacht geredet. Sie haben nicht aus eigener Kraft gehandelt und geredet, sondern aus der Kraft, die Gott ihnen gegeben hat. Vollmacht. Einerseits hat Gott ihnen die Vollmacht einfach geschenkt. Ich habe gerade heute Morgen, nein, gestern Abend gespart noch, und ich nicht schlafen konnte, habe ich noch die Evangelien gelesen. Und dort hat es geheißen, dass Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben. Und das ist mir so vorgekommen, wie er ihnen etwas in den Schoss gelegt hat. Und zwar Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Und da ist es ähnlich, oder? Gott hat diesen beiden Vollmacht gegeben, dass sie etwas können bewirken. Und sie sind aber auch Gefäße gewesen, die die Vollmacht aufgenommen haben. Oder? Die haben gehalten, die Vollmacht war in ihnen drin gewesen. Einerseits, weil sie es als Jesus prägtes Leben hatten, aber andererseits auch, weil die Heimatgemeinde in Antiochia so betet hat für sie. Also Vollmacht von Gott und Gefäße, die Vollmacht haben können ausleben. Und wisst ihr was? Die Vollmacht, die ist auch heute noch enorm wichtig und erstrebenswert. Die brauchen auch wir, wenn wir Menschen wollen, zu Jesus bewegen. Und die Vollmacht, die können wir nicht lehren an einem theologischen Seminar. Die kann man nicht irgendwo kaufen. Die kann nur entstehen aus einem Leben, aus einem geistlichen Leben mit Jesus zusammen. Und das ist in Ikonion passiert. Aber wenn das Reich Gottes sich ausbreitet, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, Quizfrage, was passiert dann? Wer steht auf die Hinteren? Widersacher. Es ist immer das Gleiche. Und da auch. Im Vers 2 lesen wir, die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Also es sind zwei Seiten von einer Medaille. Die erste Seite, oder das ist der Aufbruch. Menschen kommen zum Glauben und die möchten wir eigentlich noch gern. Also ich auch schon. Das wäre noch spannend so, oder? Aber auf die Reaktion vom Widersacher, auf die zweite Seite von der Medaille, auf die könnte ich mega gut verzichten. Die würde ich nicht unbedingt. Und doch müssen wir sagen, es ist fast immer, fast nicht zu haben, nur das eine. Ein Freund von mir, der hat gesagt, er hat das Motto, keine grossen Siege ohne grosse Kämpfe. Und ich glaube, das Motto trifft es. Keine grossen Siege ohne grosse Kämpfe. Manchmal meinen wir ja, wir machen etwas falsch, wenn Widerstand kommt. Manchmal machen wir etwas falsch, was Widerstand gibt. Aber manchmal ist es einfach so, wo wir uns aufmachen, Neuland einnehmen, dort steht der Satan auf die Hinterbeine und stellt uns Hindernisse in den Weg. Ein Hindernis, es kann auch eine Angst sein, wenn er einem irgendwie gross machen will. Eine Angst vor Ablehnung oder eine Angst zu versagen. Ich weiss nicht, was wir für Hindernisse haben. Aber ich möchte euch fragen, wenn dir die Hindernisse, willst du dein persönliches Hindernis, willst du es überwinden? Wenn du könntest, würdest du es wollen? Also ich finde das entscheidend, weil wir können es überwinden. Aber es fängt mal an mit einer Grundsatzentscheidung auch. Und das kann wirklich mega etwas bewirken, eine Änderung. Ich habe ein Beispiel von einem Bub, würde ich euch erzählen. Der Bub war 6 im Kindergarten. Ich glaube, 2. Kindergarten. Und sie haben eine Zirkusaufführung gemacht. Und der Bub war der Zirkusdirektor und ist dann vor der Schar von Eltern und Göttis und Gottis ist er angestanden und hat müssen, er durfte etwas sagen so zur Begrüßung. Und der Bub, der war so nervös, der ist fast gestorben. Und der ist so da gestanden und hat den Boden abgeschaut und hat etwas im Bart gebrummelt, kein Mensch hat es verstanden. Also da hat man so leid da, oder? Er hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, zu was er ja sagt. Jetzt ist es etwa 3 Jahre später, der gleiche Bub, Musical, 400 Leute im Saal, 50 Kinder stehen hinten dran, singen, mega Atmosphäre, mega coole Band, die spielt. Der gleiche Bub steht da vorne, Mikrofon in der Hand und macht ein Solo für alle Leute. Und wow, der hat sein Hindernis überwunden. Der hat es überwunden. Wenn er es nicht überwunden hätte, dann wäre er vielleicht nicht einmal im Chor gewesen. Oder sonst wäre er irgendwo zuhinterst hingestanden und ganz klein sich gemacht. Der hat es überwinden können. Wenn ihr eure Hindernisse überwinden, leben in Freiheit. Es ist möglich. Es ist möglich. Es könnte auch noch einen anderen Grund geben, warum wir so die richtig grosse Macht von Gott, den Durchbruch noch nicht erlebt haben. Vielleicht ist ein Grund auch fehlende Beharrlichkeit. Fehlende Beharrlichkeit, geben wir schnell auf. Vielleicht sind wir schon kurz davor gewesen, im eigenen Leben, die Hindernisse zu überwinden oder einen Durchbruch zu erleiden und dann haben wir nachgelassen. Warum auch immer. Nachgelassen oder ganz aufgehört. Und darum ist es so gut, wenn wir dranbleiben. Ich denke, nein, ich bleibe dran. Vielleicht ist hinter dem nächsten Ecke kommt der Durchbruch. Mein Glauben ist, wenn wir trotz Hindernissen und Barrieren dranbleiben, auch gerade im Ausleben von Jesus, im Erzählen von Jesus, dann wird Zeit kommen, wo er wirklich Durchbrüche schenkt, wo Grösseres passieren kann. Und ich muss euch ehrlich sagen, mein Glaube hat auch schon geschwankt an das. Aber ich habe ihn wieder neu gefunden. Und ich will mich neu daran festhalten, ja, es ist mehr möglich. Und es wird möglich werden, wenn wir dranbleiben. Beim Paulus und beim Barnabas, haben sie da in dem Vers gesehen, es ziehen dunkle Wolken auf. Es wird gefährlich. Und was machen die beiden Herren? Vers 3. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Jetzt, wo es gefährlich wird, bleiben sie. Oder? Und zwar längere Zeit. Sie verkündigen mutig das Wort von der Gnade. Dunkle Wolken, hin oder her. Sie haben Ausdauer. Da sind wir wieder beim Thema Ausdauer. Dranbleiben. Sie verkündigen das Wort von der Gnade. Es ist viel zu wichtig, das aufzuhören. Und irgendwann, Gott schenkt den Durchbruch. Gott fängt an, die Verkündigung zu bestätigen mit Zeichen und Wunder. Und das sind wirklich außergewöhnliche Sachen, die da passiert sind. Es wird jetzt nicht beschrieben, aber das sind außergewöhnliche Sachen. Und es ist so genial. Ich denke, der Paulus und der Barnabas sind so ermutigt worden, dass das jetzt angefangen hat. Und unsere Aufgabe ist es auch zuallererst, das Wort von der Gnade zu verkündigen. Das ist das Anfangen, was anfängt. Und Gnade heisst, Gott ist bereit, jeden Menschen anzunehmen und ihm seine Schuld zu vergeben, auch wenn er es gar nicht verdient hat. Und Gnade ist möglich, weil Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. An unserer Stelle. Weil er das Gericht auf sich geladen hat, das eigentlich mir gegolten hat. Und von uns ist nur etwas nötig, dass wir den Jesus annehmen, dass wir angehen in einem Gebet und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe ohne dich gelebt, ich habe es nicht gecheckt. Und jetzt möchte ich aber das ändern. Ich möchte nimm das weg, was nicht gut ist mit dem Leben und komm du in mein Leben rein. Und so kannst du Neuland betreten, wo du es dir nie hättest vorstellen können. Wag den Schritt, das ist mega. Das heisst dann weiter, die Menge der Stadt aber war entzweit. Und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Wisst ihr, eigentlich hätten wir jetzt erwarten können, hey, wenn Zeichen und Wunder passieren, dann wären doch alle überzeugt. Es wäre doch das Naheliegendste. Es wären viele überzeugt, aber viele auch nicht. Also Zeichen und Wunder ist auch nicht alles, auch wenn es einiges, vieles ist, aber es ist auch nicht alles. Aber wir merken da, die Stadt teilt sich. Und das ist die Reaktion auf die göttliche Vollmacht. Bei Jesus war es ja genau gleich. Göttliche Vollmacht bewirkt entweder eine positive oder eine negative Reaktion. Sehr wenig Gleichgültigkeit. Und darum lassen wir uns nicht verunsichern, wenn uns einmal eine Welle von der Ablehnung entgegenschlägt. Es ist leider nicht außergewöhnlich. Vielleicht kannst du sogar sagen, okay, so wie es aussieht, habe ich etwas Vollmächtiges gesagt oder auch gemacht. Und dann geht es weiter in Ikonion. Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen, als auch von den Juden, samt ihren Obersten, das ist ja gerade ein bisschen Ladiko, oder? Sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die umgebend. Umgegend, sie haben es ja nicht lesen können. Und dort verkündigten sie das Evangelium. Steinigung. Heftiges Bestreben. Boah, okay, liebe Leute, jetzt wird's langsam lebensgefährlich. Und jetzt muss man sagen, jetzt hat es doch einen Punkt erreicht, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist, glaube ich, genug. Jetzt tun wir uns zurückziehen, Gordon Rückzug. Es hat bestimmt ein anderes Gebiet, wo es weniger gefährlich ist. Und ich meine, wir haben doch mega viel schon erreicht. Hey, schau mal, wie viele Leute sind zum Glauben gekommen. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, schon mal auch für uns schauen. Wer hat es ihnen verübelt, wenn sie so gedacht hätten? Niemand. Was machen sie? Sie setzen die Reise fort. Sie ziehen nicht heim, sondern in eine andere Stadt. Sie verkündigen das Evangelium weiterhin. Sie erholen sich nicht ein paar Wochen, bis sie wieder ein bisschen bekräftet sind nach dem Schock. Sie machen einfach weiter. Und mit dem machen sie genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Also der Jünger. Nämlich, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Und so flüchtet sie auf Lystra. Das ist 40 Kilometer südlich. Jetzt sind sie da gewesen, Ikonion. Jetzt gehen sie auf Lystra dort runter. Nicht so weit weg. Und dort geht es weiter. Und ein Mann in Lystra saß da. Der Mann kann von Glück reden, dass sie verfolgt worden sind in Ikonion. Vielleicht werden sie dann sonst gar nicht da auf Lystra kommen. Kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, nie hat er können laufen. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Und er sprach mit lauter Stimme: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Auch da in Lystra passieren Zeichen und Wunder. Und die Bibel gibt uns da jetzt einen Detail-Einblick in eines von diesen Heilungswunder. In Ikonion haben wir das nicht gehabt. Und es ist interessant. Ich finde das spannend, so ein Beispiel zu sehen. Und was ich auch interessant finde, jetzt sind wir schon im 14. Kapitel von der Apostelgeschichte. Und wie vielte Mal wird schon jemand geheilt oder wird es ausgeführt? Immer und immer wieder. Nehmen Gläubige nicht von Menschen ernst und sie machen das Beste, was man machen kann mit einer Not. Sie bringen sie vor Gottes Thron und sagen: Jesus, bitte wirk du, hilf du dieser Person. Die sind nicht irgendwie wundersüchtig gewesen, der Paulus und der Barnabas. Die haben Barmherzigkeit gehabt im Herz. Die haben diesen Leuten helfen. Der arme Mann hat dem Leid da. Und er hat für ihn gebetet. Beziehungsweise hat in dieser Vollmacht Gewissheit bekommen, dass Gott ihn heilen will und hat dann quasi die Heilung gerufen in Jesu Vollmacht. Der Paulus hat so fest an das geglaubt, dass Gott ihn heilen will, dass es angesteckt hat, dass der lahme Mann hat es angefangen zu glauben. Das ist auch eine Auswirkung von Vollmacht. Das ist enorm. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass wir gerade in diesem Punkt auch noch mehr uns von Barmherzigkeit und von Glauben leiten lassen und für Menschen beten, die krank sind. Und zwar mit Menschen auch. Mit den Menschen zusammen. Kindlich glauben, kindlich beten und dranbleiben, wenn es nicht gerade passiert, der Heilung. Wir müssen auch keine Heiligen produzieren. Wir müssen einfach Gott Chancen geben, dass er es kann brauchen, wenn er das will. Und wie könnte das sein, dass das ein Neuland wäre für dich in den nächsten paar Wochen, dass du sagst, ey, ich will jetzt mal wirklich Ausschau halten nach Menschen, was nicht gut geht und ihnen Gebet anbieten. Das wäre doch etwas. Du kannst auch wieder Gelegenheit beten. Die Reaktion der Einwohner von Lystra war dann überraschend. Sie halten Paulus und Barnabas für Götter, Zeus und Hermes. Zeus und Hermes. Das ist enorm. He? Und dann, wenn sie diese beiden Opfer bringen, die hatten einen Zeus-Tempel gehabt, und der Priester vom Zeus-Tempel, der ist gekommen mit Stier und Kranz und sie wollten das diesen beiden Männern opfern für die beiden. Jetzt muss ich da schnell ein Schlückchen nehmen. Excuse. Und das war ein Neuland. Neuland für den Paulus und den Barnabas. Das ist ihnen noch nie passiert. Und das haben sie gemacht. Sie waren geschockt. Sie haben total falsch verstanden. Es ist völlig falsch angekommen. Sie sind keine Götter. Sie sind rausgerannt zu den Leuten, haben ihre Kleider verrissen als Zeichen, wie sie so geschockt waren. Und dann haben sie gesagt: Hey, wir sind keine Götter. Es gibt nur einen Gott. Und das ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und mit Ach und Krach haben sie können, die Menschen davon abhalten, Opfer zu bringen. Aber wie die Menschen sind, ich denke, heute ist es ähnlich noch. Wir fallen manchmal von einem Extrem ins andere. So auch in Lystra. Männer, das haben sie noch gesagt, genau. Das sage ich noch, das haben sie reagiert, die beiden Männer. Warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was innen ist. Und dann, das Extrem wechselt, Pendelschlag geht über. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonion Juden an. Und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Neuland für den Paulus. Er wird gesteinigt. Das hat er noch nie erlebt. Dieser Mission, oder überhaupt noch nie, auf dieser Reise sowieso nicht. Offenbar ist die Stimmung so rasch gekippt, dass sie Gefahr nicht mehr haben rechtzeitig beurteilen und haben können flüchten. Und was auch wieder typisch Bibel ist, schaut mal, wie unspektakulär das erzählt wird. In einem Nebensatz. Und nachdem Paulus gesteinigt wurde. Nebensatz. Nicht einmal ein Hauptsatz. Das ist ja irgendwie gleich wie, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Irgendein Sätzchen. Er wurde gekreuzigt und dann ist er weitergegangen. Das ist typisch Bibel. Es wird da nicht irgendeine grosse Story daraus gemacht über Sachen, so menschenorientiert. Dabei sind das dramatische Momente gewesen. Ich meine, da ist ein Tumult losgebrochen. Die Menge ist auf den Paulus losgestürmt. Sie haben ihn gepackt, umgezerrt, haben dann angefangen, Stein auf ihn rühren. Ein Stein um den anderen und jeder Schlag ein Schmerz. Blut ist geflossen. Wunden sind geklafft an Körper und Kopf. Und Schläge sind geprasselt. Grosse Steine. Hirnerschütterung. Schädelbruch. Schrecklich war es. Und irgendwann bleibt er regungslos liegen. Sie schleifen ihn zur Stadt aus. Wir haben nichts mehr zu tun mit dem Pack. Dort draussen bleibt er liegen. Kein Macht, kein Wank mehr. Scheinbar ist er tot. Gestorben. Im Dienst für Jesus. Seiner ersten Missionsreise. Die anderen Jünger stehen um ihn herum, völlig geschockt und benommen. Denken, nein, was ist das? So eine Wende, die jetzt niemals denkt. Gott, wo bist du? Plötzlich bewegt er sich wieder. Steht auf und geht zurück in die Stadt. Dort, wo er gesteinigt worden ist. Das ist mega. Schaut, und das zeigt auch, Gott muss ein Heilungswunder gemacht haben an Paulus. Dass der wieder aufgestanden ist. Und dass er dann wieder in die Stadt läuft, ist ja gerade das gleiche Wunder. Das ist ja ziemlich gefährlich dort. Er hat schlimme Schmerzen erlitten, aber er hat gemerkt, Jesus ist Sieger über Teufel und Tod. Und er hat auch gemerkt, solange ich im Auftrag von Jesus lebe und wirke und er mich brauchen will, solange bin ich in seiner Hand. Und dann kann mir nichts Ernsthaftes passieren. Ob ich jetzt auf dem Sofa liege daheim oder ob ich zurückgegangen in die gefährliche Stadt, es kann mir nichts Ernsthaftes passieren dann, wenn die Bedingungen gegeben sind. Und das hat ihn ruhig gemacht und eben auch die Jünger enorm ermutigt. Und das ist eine Erkenntnis, die wir auch für uns nehmen dürfen. Wenn wir in seinem Willen leben, dann kann der Feind uns nicht aus dem Gefecht setzen, der kann versuchen, uns einzuschüchtern, er kann uns vielleicht auch verletzen, wenn es Gott zulässt, aber er kann uns nicht das Leben nehmen. solange Gott uns braucht. Und das gilt auch für uns. Vielleicht sagt das im Beruf, oder was uns widerfährt im Beruf, oder was uns in der Nachbarschaft oder in der Familie. Wir sind in Gottes Hand, nicht in Findes Hand. Und an dem wollen wir festhalten und daran glauben, ruhig bleiben. Wichtig ist einfach, dass wir uns bewusst sind, ja, wir sind dort, wo Gott es will haben. Und dann sind wir sicher. Das ist eine eindrückliche Geschichte. Die beiden Missionare ziehen dann weiter ins 80 Kilometer entfernte Derbe und verkündigen dort das Evangelium und machen viele, viele zu Jüngern, wie es heisst. Und dann kehren sie um und gehen den gleichen Weg retour. Von Derbe auf Lystra, auf Iconia, Antiochia und in der Retour, bis sie dann wieder daheim sind. Und unterwegs tun sie die Gemeinden besuchen, die sie gegründet haben auf dieser Missionsreise. Wir lesen dann Vers 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Und jetzt ist interessant. Und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Durch viele Bedrängnisse. Gilt euch das jetzt nur für die Christen dort in diesem Gebiet? Oder gilt das für alle? Es gilt grundsätzlich. Und das ist nicht immer so einfach. Aber die Bibel macht uns nichts vor. Die Bibel sagt nicht, wenn du zum Glauben kommst, dann hast du ein problemloses Leben. Dann hast du keine Nöte mehr. Der Paulus schreibt sogar fast einen Schritt weiter. Er sagt da, der Thessalonicher, dass niemand von euch wankend werde in diesem Bedrängnis. Nein, wird nicht durcheinander. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Ich würde euch gerne etwas Ermutigendes sagen. Aber es steht leider so. Wir sind ein Stück weit, ist es wie normal, dass auch Nöte über unserem Leben ausbrechen. Und wenn das passiert, dann müssen wir uns auch das bewusst machen. Und nicht denken, ja, jetzt stimmt dem Glauben etwas nicht mehr. Ich glaube falsch. Oder Gott ist irgendwie nicht mehr da. Es ist irgendwo, gehört es dazu. Und vergessen wir den Satz nicht, keine grossen Siege ohne grosse Kämpfe. Vers 23 geht es weiter. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und das finde ich jetzt speziell. Die besuchen die neue Gemeinde unter Lebensgefahr. Und warum? Damit sie dort in jeder Gemeinde Älteste einsetzen. Also das Neue Testament zeigt uns das göttliche Prinzip immer wieder. Gott leitet seine Gemeinde durch Älteste. Und die Struktur ist für eine gesunde Entwicklung so entscheidend, dass die beiden Herren sogar eine Lebensgefahr auf sich nehmen. Wo Gott uns Weisungen gegeben hat, über die Struktur der Gemeinde, sollten wir sie ernst nehmen. Das ist wichtig, unbedingt. Und etwas können wir festhalten, wenn wir Gott so kompromisslos folgen, wie jetzt die beiden Missionare, wenn wir Neuland entdecken und einnehmen, ich würde es mal ein bisschen salopp sagen, dann sind wir ein Albtraum für Satan. Definitiv. Und dann steigt auch die Begeisterung für Jesus in unserem Leben und für den Glauben. Welches Neuland liegt vor dir, wo du könntest anpeilen? Was könntest du anpacken mit Jesus zusammen? Wäre auch gut, wenn wir das mal ganz persönlich, den Gedanken ein bisschen jetzt bei dem ein bisschen bleiben. Was könnte es sein? Was könntest du machen, was du noch nie gemacht hast? Wenn Gott dir das zeigt und lass das sagen, mit Gott schaffst du es. Er gibt dir nicht nur einen Weg und keine Kraft dazu, er hilft auch. 1864 ist zum ersten Mal, hat ein Mensch die eine Meile unter 4 Minuten 30 gelaufen. Und es ist dann 81 Jahre gegangen. Stell dir mal vor, erst 1945 ist der Rekord gebrochen worden, und zwar von Günther Heik. Der hat 4 Minuten gebraucht für die Meile. Und nachher hat man geglaubt, hey, der Rekord. Also ist übrigens nicht der Günther Heik, das ist irgendeiner da vorne. Auf jeden Fall haben wir nachher gemeint, hey, der Rekord ist für die Ewigkeit. Den kann man nicht schlagen. Sie sind der tiefsten Überzeugung gewesen, auch weil sie gemeint haben, die Lunge lässt nicht mehr zu. 9 Jahre später ist der Roger Beers gekommen und hat die 4 Minuten unterboten. 9 Jahre später. Und jetzt meine Quizfrage, was glaubt ihr? Wie viele Läufer haben den neuen Rekord von Roger Beers in den nächsten 2 Jahren erneut unterboten? Sind das 20 gewesen? 40? 127 sind das in 2 Jahren. Und merkt ihr, die haben angefangen glauben, wir können das schaffen. Die haben angefangen trainieren, sich Gedanken gemacht, die können noch besser trainieren. Und sie haben es geschafft. 127 Läufer in 2 Jahren. Und das zeigt, wenn man daran glaubt, wenn man sich mit dem befasst, es ist möglich. Es ist möglich, Neuland einzunehmen, ganz persönlich, auch für dich. Ich habe kürzlich einen Spruch gehört, der gefällt mir. Alle sagten, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es tat. Das ist noch gut, oder? Schaut, ob ich mein Potenzial in Christus ausschöpfe, hängt auch von meiner Einstellung ab. Ob ich daran glaube. Oder ob ich einfach weitermache, wie bis jetzt, so, sagen Sie es mal, ein harmloses Christenleben führen, 0815. Oder kann ich sagen, hey, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Jesus hat noch mehr parat. Ich möchte das entdecken. Ich möchte mich dann auch ausstrecken. Ich möchte auch mal das Wunder erleben. Auch ohne, dass ich gerade wundersüchtig bin wegen dem. Durchbruch. Ein Freund von mir hat etwas ziemlich Krasses gesagt und ich habe mir zuerst überlegt, soll ich jetzt das sagen? Aber ich zitiere ihn ja nur. Aber ich könnte es nehmen Sie mal auf. Also nehmen Sie mal, hören Sie mal zu. Er hat gesagt, es gibt nur 2 Möglichkeiten für dein Leben. Entweder bist du die Antwort oder das Problem. Es gibt unter Christen Visionsträger, Bedenkenträger und Leichenträger. Visionsträger sind erfüllt vom Auftrag Gottes. Sie geben sich trotz ihren persönlichen Schwierigkeiten Gott hin und erleben, wie das Unmögliche möglich wird. Bedenkenträger hingegen wissen, wie man alles besser machen könnte, kennen alle Unmöglichkeiten sowie alle Probleme, die auftauchen könnten und bewegen deshalb rein gar nichts. Leichenträger sind aufgrund von Unversöhnlichkeit, Mozeritis, Rebellion oder Stolz, anstatt zur Lösung selbst zum Problem geworden. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, dass ihr entscheidet, ich möchte ein Visionsträger sein. Ich möchte ein Visionsträger sein. Und zwar einfach schlicht und einfach in dem, dass ich bereit bin, Neuland anzupeilen und probieren einzunehmen. Nicht mehr, nicht weniger. Man muss nicht zu viel reinlegen in den Begriff Visionsträger, aber einfach Neuland, wo mich herum ist. Jesus, was ist dran? Nicht einfach machen, was ich nicht will, aber auch in Frage und dann gehen. Es geht darum, dass man auch mal etwas macht, was man nie gemacht hat. Und wenn er dir Neuland zeigt, Jesus, dann hat er es auch vorbereitet. Dann kannst du es einnehmen. Oder es ist wie beim Volk Israel. Wo sie nach 2 Jahren Wüstenwanderung sind sie vor dem Land Kanaan gestanden und Gott hat ihnen das Land gegeben. Sie hätten es nur einnehmen müssen, aber sie haben sich nicht getraut. Also, es ist menschlich verständlich, aber es ist eigentlich schade. Sie sind nachher 38 Jahre lang vergeben in die Wüste herumgewandert und dort gestorben. Was könnte das neue Land bei dir sein? Was könnte es sein? Vielleicht könnte es einfach das sein, dass du im Geschäft einmal bewusst sagst, dass du Christ bist. Ich weiss noch, als ich im Büro war, mal, Finanzverwaltung, schon ein paar Jahre her, ich habe mich am Sonntag vorher taufen lassen. Ich glaube, ein Jahr gläubig war. Und am Sonntagmorgen haben wir immer uns so ein bisschen erzählt, so meine Banknachbarin wie sie und ich, was wir so gemacht haben am Wochenende. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt denen erzähle, dass ich mich taufen lasse, dann findet das sicher auch komisch. Und dann habe ich gedacht, ja, so doof. Ich erzähle jetzt einfach, was ich gemacht habe am Wochenende. Fertig. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mich taufen lasse. Und sie, oh, was? Ja, was? Und mega spannend war. Einfach so ein bisschen normal, unkompliziert. Vielleicht ist das Neuland. Vielleicht ist ein Neuland, dass du sagst, ey, du willst jemanden einladen für den Glaubensgrundkurs und bist bereit, die Person zu begleiten. Vielleicht könnte es auch nur heissen, du kommst selber, auch wenn du schon 10 Jahre gläubig bist. die Atmosphäre stärken. Vielleicht könnte es Neuland sein, dass du anfängst, für Kranke zu beten. Vielleicht geht es auch darum, dass man eine negative Grundhaltung überwindet. So dass das Mozzaritis. Vielleicht aber ist ja überhaupt Jesus und der Glaube Neuland. Und dann wag doch den Schritt auf Jesus zu. Du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und das ist das wunderbarste Neuland, was es überhaupt gibt. Ich habe auf dem Platz so ein kleines Kärtchen. Und wir hören jetzt ein Lied. Und es wäre mega, wenn ihr während dem Lied für euch das Kärtchen ausfüllt. Jetzt habt ihr auf jedem zweiten Stuhl einen Bleistift, vielleicht müsst ihr ein bisschen austeilen. Und dann macht euch mal Gedanken, betet vielleicht kurz, sagt Jesus, was ist dran bei mir? Und wenn ihr einen Gedanken bekommt, dann schreibt es auf. Wenn ihr keinen Gedanken bekommt, dürft ihr es einfach auch mitnehmen und noch später darüber beten. Eine Chance, Jesus, sprich du mich an. Vielleicht hast du schon einen Gedanken, ist auch gut. Und dann möchte ich euch Mut machen, dass ihr da mal dranbleibt. In der nächsten Zeit, auch wenn vielleicht nicht gerade es gerade gut kommt, sage ich jetzt mal, sage nein, ich bleibe jetzt mal dran. Sogar der Paulus und der Barnabas haben eine lange Zeit warten, bis es, oder eine gewisse Zeit, sagen wir so, bis es zum Durchbruch gekommen ist. Aber ich finde es auch ermutigend. Jesus Christus, Gott, will mit uns sein Reich anbrechen lassen in dieser Welt. Und er hat uns sogar schon befähigt. Für das, was wir tun müssen, für das, was wir nicht tun müssen, hat er uns nicht befähigt, das müssen wir auch nicht machen. Aber für das, was er uns tun möchte. Und ich wünsche dir, dass du in der nächsten Zeit darfst, bewusst sehen, welches Neuland ist dran, dass du es einnehmen kannst und kannst merken, wow, so gut. Wie der Bübel, der dann irgendwann an den Punkt kam, dass er im Musical zu Forest vorne gestanden ist und hat seine Hindernisse überwunden. Also ich werde das nie machen. Ich hätte, also ich, wo ich Konfunti hatte, und ich war der Einzige von unserem Konfunti, also Abschluss so, Konfirmation, die nichts gesagt hat, ich kann mich durchmogeln, ich wäre lieber gestorben, als er etwas gesagt hätte. Und jetzt, da siehst du, man steht manchmal auch dann vor den Leuten. Aber wir hören jetzt das Lied. Ich bitte euch, macht euch Gedanken, betet, nehmt Zeit für euch und dann werde ich mit dem Gebet abschliessen.
All my life I longed to be a hero. My sword raised high, running to the battle. I was gonna take giants down, be a man you would write about. Deep in my chest is the heart of a warrior. So why am I still standing here? Why am I still holding back? To deeper waters, but I settled on the shallow end. So why am I still standing here? So afraid would it my cost to follow you? I'd walk by faith if I could get these feet to move. But I don't wanna live that way. I don't wanna look back someday on a life that never stepped across the line. So why am I still standing here? Why am I still holding back from you? You've given me a faith that can move a mountain, but I'm still playing in the sand. I'm so tired of standing here. What if I gave everything to you? What if I gave everything? What if I stopped holding? Starting now, I'm stepping out onto deep. everything. Say goodbye to standing here.
Herr Jesus Christus, ich möchte dir vielmals Danke sagen, dass das Leben mit dir nicht langweilig ist, sondern spannend. Und du siehst, dass es manchmal für uns auch ein bisschen eine Herausforderung ist, weil wir neigen manchmal auch ein bisschen zum dort bleiben, wo wir sind und sich ein bisschen gut gehen lassen. Und gleichzeitig ist es manchmal auch wieder ein Hindernis, um einen lebendigen Glauben zu behalten. Und du siehst jetzt auch alle Gedanken, die wir gemacht haben, auch Gebet. Und ich möchte dich so fest bitten, dass du redest, Herr, dass du Inspiration schenkst, jedem Einzelnen, dass wir alle zusammen jetzt oder in den nächsten Stunden und Tagen können Inspiration bekommen im Blick auf das, was du von uns möchtest und was dran ist. Und ich wünsche mir so fest um Ermutigung. Ich wünsche mir auch, dass wir voneinander ein bisschen hören, wenn jemand etwas in diesem Neuland erlebt hat, dass wir ermutigt werden können, gegenseitig. Danke dir von ganzem Herzen, dass du aber auch ein geduldiger Gott bist mit uns, ein gnädiger Gott. Amen.